Wir hören auf den Predigtext für diesen Sonntagmorgen. Anschließend singen wir zwei Strophen, die Ihnen hier vorne angezeigt werden. Wir hören auf Lukas 8 von Vers 4 bis 15. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und einiges fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und einiges fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach: Euch ist's gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist das Wort Gottes, die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Feld sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, doch sie haben keine Wurzel, eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtungen fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Wir wollen nun miteinander beten. Ich darf Sie bitten, zum Gebet und Lied aufzustehen. Lieber Vater, im Namen Jesu dürfen wir auch an diesem Morgen zu dir kommen und vor dir stehen und dir von ganzem Herzen danken für den Reichtum, den wir auch an diesem Morgen wieder haben. Danken dir, dass wir viele Gründe haben, dich zu ehren, dich zu loben, dass du uns durch diese Woche begleitet hast, uns bewahrt, geleitet, gesegnet hast und wir das vor uns sehen dürfen, wie reich wir beschenkt sind. Dass wir an diesem Morgen auch zu dir kommen dürfen mit all dem, was uns bewegt, was uns belastet, was uns Not macht, dass wir das alles vor dir hinlegen dürfen und wissen, dass du auf uns siehst und auf uns achtest, dass du unseren Weg kennst, all das Verschlungene und Verwirrende in unserem Leben. Und wir dich an diesem Morgen auch darum bitten dürfen, dass du all das ansiehst und wir das vor dir ablegen wollen. Alle unsere Sorge auf dich, unseren Herrn, werfen dürfen und in großem Frieden, in großer Freude auch an diesem Morgen hier sein dürfen, trotz alledem, was in unserem Leben noch ist. Wir wollen dir danken für die Kraft, die wir in dir haben, dass sie auch in großer Schwachheit mächtig ist. Danken dir, dass wir große Klarheit haben in deinem Wort, dass du hineinsprichst in unser Leben. Danken dir für alles, was wir an diesem Morgen von dir erbitten und erwarten dürfen. Wir haben es richtig gut, dass wir heute hier sein können und in deiner Gegenwart sind. Wir danken dir jetzt für das, was du für uns vorbereitet hast, für das Wort, das wir hören, für das, was uns ganz persönlich anspricht und uns meint, weil du uns kennst und weil du weißt, was für uns nötig ist. Und wir bitten dich um deinen Segen im Reden wie im Hören, bitten dich, dass du uns in der Tiefe unseres Herzens erreichst und das an uns tust, was du dir vorgenommen hast. Wir dürfen dich bitten für die Kinder, die jetzt in ihren Gruppen sind, dass du auch sie erreichst auf deine Weise und sie das hören und erfahren und empfangen, was für sie gut und nötig ist. Du weißt ja, was jeder Einzelne von uns braucht. So wie wir es gehört und gesungen haben, du streust deinen Samen aus und dieser Same ist schon an sich lebendig. Lass es jetzt auch lebendig werden in unserem Leben, in unseren Herzen, in all unseren Sinnen und Gedanken. Du lässt niemand leer ausgehen, der auf dich wartet. Lob, Dank und Anbetung sei dir. Amen.
Ach, mit diesem Gleichnis haben wir ja eins der bekanntesten vor uns. Und das ist einer der Predigttexte, der für diesen Sonntag ja vorgeschlagen ist. Dieses Wort aus Lukas 8. Sie können es auch nachlesen in Matthäus 13, wenn es Ihnen da besser gefällt. Oder in Markus 4, da steht es natürlich auch mit entsprechenden kleinen Facetten, wie wir es aus den Synoptikern kennen, der Unterscheidbarkeit der unterschiedlichen Texte. Aber die Grundlinie, ich glaube, es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige, die dieses Gleichnis noch nicht kennen. Und es ist ja auch verständlich. Man braucht kein agrarwissenschaftliches Studium dafür, um das nachzuvollziehen. Und man taucht natürlich mit diesem Gleichnis in eine Welt ein, die ja nicht nur an der Stelle in der Bibel uns präsentiert wird, sondern die Welt von Saat und Ernte ist eine Welt, die in ganz, 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 ganz vielen Bibeltexten natürlich vorkommt. Wenn man da anfängt, dann weiß man gar nicht mehr, wo man aufhören soll. Und dann kann man natürlich die unterschiedlichsten Dinge auf sich wirken lassen. Man kann ins Alte Testament gehen und so große Texte hören, man wird jubeln, wie man in der Ernte jubelt. Man kann natürlich Psalm 1 vor sich sehen, wie dieser Baum gesät wird und wächst und dieser Baum dann so ein Bild ist für einen Glaubensmenschen, seine Früchte bringt. Wir haben Texte im Neuen Testament, 1. Korintherbrief, Kapitel 3, die Gemeinde ist das Ackerfeld Gottes. Wir sehen überall dieses Bild von Saat und von Ernte, ein ganz wichtiges, grundlegendes Bild für uns im Glauben an Jesus Christus. Und natürlich ist Lukas 8 parallel, Matthäus 13, Markus 4, mit diesem Gleichnis eins der wichtigsten, der bekanntesten, der prägendsten Gleichnisse überhaupt natürlich genannt worden. Das ist ganz eindeutig. Und wir entdecken hier Jesus als einen wirklich umwerfenden Gleichnisbeispielerzähler in diesem Bild, das uns hier gebraucht wird. Und natürlich war es für uns jetzt in Vorbereitung der Gottesdienste wichtig und ein Geschenk, eine gute Fügung, dass gerade für diesen Tag einer der Texte, die vorgeschlagen ist, Lukas 8 ist. Wo wir doch neben einem ganz normalen Gottesdienst uns für diesen Januar, Februar so ein bisschen vorgenommen haben, uns auch auf dieses Themenfeld der Jesuswoche im März einzustellen. Und wir haben ja im Zusammenhang mit unserer Jesuswoche, unserer besonderen evangelistischen Woche im März, zum einen schon über dieses Thema des Jesus-Transportdienstes nachgedacht, weil die erinnern sich noch ganz dunkel, wo wir das uns vergegenwärtigt haben, wie wunderbar ist, dass Jesus uns mit einbaut in dieser Firma der Jesus-Transportdienste. Menschen dürfen, müssen, können, sollen zu Jesus. Das ist das eine. Und das andere, was wir uns dann versucht haben zu vergegenwärtigen, dass wir diesen Pulsschlag der Gnade brauchen, wie er uns in der Bibel deutlich vor Augen gestellt wird. Dass es nicht dieses Hartherzige da ist, sondern dass es dieses Herz von Jesus Christus da ist. Das ist das andere große Thema gewesen. Jetzt hier haben wir nochmal ein ganz, ganz, ganz wesentliches Thema vor uns. Das Thema von Saat und von Ernte. Und natürlich ist das für uns ein riesengroßes Geschenk, das auch noch einmal zu bedenken in Bezug auf unsere Jesuswoche, die da im März stattfinden soll. Aber gehen wir mal das ganz grundsätzlich an. Wenn wir es ganz grundsätzlich angehen, dann steckt hinter diesem Gleichnis, hier dieser Beispielsgeschichte, eins der größten Wunder unseres menschlichen Lebens überhaupt. Das größte Wunder unseres menschlichen Lebens ist doch, dass der allebendige, alleinige, wahrhaftige Gott tatsächlich geredet hat. Der hat geredet. Das müsste er ja gar nicht tun. Keiner von uns könnte ihn doch zwingen, das wissen wir doch miteinander. Wer wollte denn etwas bestellen bei ihm, dem Alleinigen, dem Ewigen? Allein unsere Existenz basiert ja schon auf einem Wunder. Dass er uns leben und wir uns leben lässt. Jeder Atemzug, jeder Pulsschlag ist erlaubt und gestattet allein durch ihn. Ganz klar. Und jetzt ist das Wunder. dass der lebendige Gott mit uns in eine Beziehung tritt, dass er sich äußert, dass er redet. Gott tut sich kund. Ganz einfach, ganz elementar. Sagt das Jesus in diesem Gleichnis, der Same ist das Wort Gottes. Gott hat geredet. Das ist der eigentliche Schlüssel. Dass Gott sich geoffenbart hat, dass er Worte gesagt hat aus seiner Wirklichkeit, aus dem Himmel, aus seiner Welt, dass er mit diesen seinen Worten zu uns gekommen ist, das ist unser ganz besonderes Geschenk. Wir wissen, dass durch sein Wort der lebendige Gott alles tut und alles macht. Durch sein Wort schafft er diese Welt. Wir haben es im Hebräerbrief in diesen Tagen der Frauenfreiheit im ersten Kapitel wieder zur Kenntnis genommen. Durch sein Wort erhält er diese Welt. Durch sein Wort schafft er Menschen. Durch sein Wort kommt er bei uns an. Alles, absolut alles tut er durch sein Wort. Er tut seinen Willen kund durch sein Wort. Er gebraucht dafür die unterschiedlichsten Personen. Er schenkt uns dieses Geheimnis der Bibel, dieses einzigartige Buch in diesen 66 Büchern, die wir vor uns haben, als Urkunde seines unverbrüchlichen Willens. Wir haben es unwahrscheinlich gut. Der lebendige Gott hat geredet. Das eine ist, dass er geredet hat. Das andere ist, dass er eben in Anführungszeichen nur geredet hat. Denn indem er geredet hat, schafft er gleichzeitig genau das, was er in der Mitte der Beziehung zwischen ihm und uns will. Nämlich, dass wir seine Worte hören und dass wir jetzt diesen gehörten Worten vertrauen, weil es Worte von ihm sind. Damit sind wir gleich bei dem nächsten ganz zentralen Geheimnis. Das eine ist irgendwas hören, das andere ist nun diese gehörten Worte ernst nehmen, annehmen, aufnehmen, für wahrnehmen, für sich geltend benennen. Und da kommen wir zu diesem anderen Phänomen, das mit dem Wort Gottes unmittelbar zusammenhängt, nämlich einem glaubensvollen, einem vertrauensvollen Hören, einem vertrauensvollen Annehmen dieser Worte. Worte ohne Vertrauen geht nicht. Das geht schon im zwischenmenschlichen Bereich, das wissen wir. Und wir kennen die Krise der Wahrhaftigkeit der Wörter im menschlichen Umfeld. Denken Sie, das große Thema in allen Bereichen, bis in die große Politik, bis in die großen Medien hinein. Welchem Wort kann ich vertrauen? Und dann kommen wir zurück und entdecken, dass hier ganz einfach elementar steht, der Same ist das Wort Gottes. Gott hat geredet, verbirgt das mit seiner Person, ermutigt, erwartet, will, dass man seinen Worten nun Vertrauen schenkt. Und diese Worte, das ist ja das, was wir dann spüren, wahrnehmen, die sind in einer gewissen Weise eben nur Worte. Sie wirken teilweise auch so klein und so schwach und so unbedeutend und so nebensächlich. Und er bringt sie auch dann ja nicht so plakativ rüber, wie wir denken, dass es vielleicht auch nötig und sinnvoll wäre. Da haben wir dieses uralte Buch und die jüngsten Texte sind schon 2000 Jahre alt und wir sind doch heute ganz anders aufgestellt. Wir sind doch aufgestellt mit hochaktuellen Texten. Jeden Tag, jede Stunde muss das Neueste ran. Und dann kommt er mit so einer ollen Kamelle bei uns an. Und dann denken wir, das kann doch nicht sein. Genau so macht es unser Gott. Er will, dass wir diesen seinen Worten vertrauen. Das ist der größte Schatz der Menschen. Und das ist der größte Schatz, insbesondere der Christen, seiner Gemeinde. Sie hat den Schatz seiner Worte. In diesen Tagen lesen wir innerhalb unserer Frauenfreizeit miteinander den Hebräerbrief. Nein, keine Sorge, nicht den ganzen. Aber in Ausschnitten den Hebräerbrief. Und in dem Hebräerbrief stoßen wir natürlich auf dieses Faszinosum der Stiftshütte. Und innerhalb der Stiftshütte, diesem transportablen Heiligtum unseres Gottes, kommen wir ja nicht nur in das Heiligste, sondern in das Allerheiligste. Und im Allerheiligsten, im absoluten Zentrum des Glaubens Abrahams, Isaaks und Jakobs, des Glaubens eines Mose, steht eine Kiste. Keine Religion hat damit eine Kiste. Und in der Mitte dieser Kiste ist nichts anderes drin als in dieser vergoldeten Holzkiste als zwei Tafeln mit ein paar Worten drauf. Das alles. Das ist der größte Schatz, der absolut größte Schatz, den Gott seinem Volk Israel anvertraut hat, ist, dass er mit ihnen geredet hat. Das hat er so mit keinem anderen Volk getan. Kein anderes Volk hat einen Berg Sinai. Kein anderes Volk hat einen Mose, kein anderes Volk hat die Stimme in der Weise gehört, wie Gott es diesem Volk geschenkt hat. Und nicht nur durch einen Mose, sondern auch durch die anderen Propheten, die mit ihm im Alten Testament tätig waren. Der absolute größte Schatz ist tatsächlich sein Wort. Und das ist ja das, was wir miteinander, ganz viele von uns, ja erlebt haben. Viele von uns hatten ja das Vorrecht, natürlich, ohne dass sie irgendwas dafür konnten, in einem christlichen Umfeld aufzuwachsen. Sie können sich ja gar nicht an eine Zeit erinnern, wo sie ohne Worte unterwegs gewesen sind von diesem Gott. Andere, die sind erst im Laufe ihres Lebens auf diese Worte gestoßen und haben sie erst wahrgenommen und begriffen und zur Kenntnis genommen. Unsere Referentin, die diesen Tagen hier unter uns ist, Nora van Haften, erzählt das immer wieder, dass sie eben erst mit ihrem Studentenleben auf die Worte Gottes gestoßen ist und wie das dann für sie faszinierend und bewegend war zu entdecken. Da gibt es eine Bibel, es gibt einen Gott und er hat was gesagt und nicht irgendetwas, er hat was Wunderbares, Heilswirkendes gesagt. Wie auch immer, ob sie von Anfang an oder später dazukommend, sie haben diese Worte für sich also was ganz Erstaunliches erlebt. Der lebendige Gott, so lesen wir im Jakobusbrief, hat durch seine Worte sie neu geboren. Ist ja unglaublich, so ein altes Buch hat so eine Kraft. Dass das dieses bewirkt, dass sie auf die Welt kommen, geistlich auf die Welt kommen, dass ihnen über diesen Worten, diesen ganz normalen alten Worten dieser Saat tatsächlich sagen, ich bin dem lebendigen Gott begegnet. Ich bin zum Glauben gekommen, ich bin Christ geworden. Ich stütze mein Leben jetzt auf diese Worte dieses Gottes. So sind sie zum Glauben gekommen. Worte des Lebens haben sie gehört. Und nachdem sie zum Glauben gekommen sind, haben sie natürlich gesagt, wunderbar, dass ich zum Glauben gekommen bin, jetzt brauche ich dieses Buch natürlich nicht mehr. Nein, natürlich nicht. Und umgekehrt, sie haben gesagt, jetzt muss ich natürlich, nachdem ich jetzt begriffen habe, dass mir da der lebendige Gott begegnet, dass er mir da unmittelbar in mein kleines irdisches Leben hineintritt. Ich brauche diese Worte, ich brauche sie, so wie es schon Mose sagt, wie das tägliche Brot, so brauche ich auch diese andere Speise, so brauche ich dieses Wort Gottes, damit mein geistlicher, innerer Mensch nicht verhungert, sondern was zu essen kriegt, leben, wachsen kann, reifen kann. Das ist selbstverständlich. Und so ist das passiert bei Ihnen, bei mir, dass ihnen die Worte dieses Gottes, je länger sie mit Jesus Christus unterwegs sind, nicht unwichtiger, sondern je länger sie mit diesem Gott unterwegs sind, wichtiger geworden sind. Sie könnten ja gar nicht mehr ohne Bibel leben. Was wollen sie den Montag machen, wenn sie keine Bibel hätten? Sie kämen ja gar nicht den Montag durch. Sie brauchen doch morgen ein Wort. Sie kriegen ja tausende von Wörtern und sie selber produzieren auch nochmal tausende. Aber darum geht's doch gar nicht. Um diese Wörter, es geht um ein Wort. Und ein Wort kriegen sie nur ausnahmslos von ihm. Sie und ich, Sie können den 18. Februar nicht überleben ohne ein Wort. Sie brauchen das. Sie wissen es. Und Sie sagen, gib mir irgendwas, gib mir was aus dieser Quelle, mit der ich diesen Tag so leben kann, wie du ihn gelebt haben willst. Sie brauchen seine Worte. Und so entstehen Menschen, die in einer unmittelbaren Abhängigkeit sind, das dauert mal ein paar Jahrzehnte, aber das lohnt sich, einer unmittelbaren Abhängigkeit sind von den Worten dieses Gottes. Aber was wissen Sie denn von Mose? Was wissen Sie von Mose? Was wissen Sie, was der Mann täglich gemacht hat? Er hat einen Mega-Manager-Job gehabt. Er hat ein Millionenvolk zu leiten gehabt, einer unmöglichen Situation. Und das 40 Jahre lang. Da könnte man doch Bücher füllen von dem, was er da getan hat. Der überquillende Schreibtisch des Mose. Was wissen Sie? Sie wissen mit mir, dass er hineingegangen ist in die Stiftshütte, in die Gegenwart dieses Gottes. Und diesem Gott gesagt hat, gib mir ein Wort. Und ich spreche mit Mose, sagt er zu ihm, wie ein Freund mit seinem Freund, sagt Gott zu ihm. Das ist es. Das ist das eigentliche, innerste Geheimnis des Mose. Und dann stehen wir vor diesem uralten Gleichnis von Jesus. Mit unserer ganzen Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte, die sich in diesem Raum darüber hinaus sammeln. Und sagen, ja, mein Gott, so war's. Aus den Wörtern der Vergänglichkeit dieser Weltzeit bist du uns begegnet mit einem Wort aus der Ewigkeit. Hast uns neu geboren und hast uns über Jahre und Jahrzehnte gefüllt mit deinem Wort. Interessant, wie Lukas weitermacht. Matthäus, Markus machen ja alle weiter. Matthäus und Markus, die nehmen nach diesem Gleichnis von der Saat gleich noch weitere Gleichnisse mit dazu. Lukas macht's anders. Lukas sagt im Anschluss den Satz, so seht nun darauf, wie ihr zuhört. So seht nun darauf, wie ihr zuhört. Wer da hat, dem wird nämlich noch gegeben. Wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er meint zu haben. Das heißt, er verstärkt es noch einmal durch ein Jesuswort und sagt, diesen Schatz, diesen unmittelbaren Schatz des einen Wortes eures Gottes, durch den ihr neu geboren seid und den ihr täglich am geistlichen Leben teilhabt, diesen Schatz, den erhaltet euch. Und deswegen brauchen wir sein Wort. Wir brauchen es an einem Sonntagmorgen. Was wollen Sie denn sonst Sinnvolles an einem Sonntagmorgen tun? Als ein Wort von ihm aufzunehmen. Schlafen können Sie andermal. Wir beten dann miteinander, großer Gott, wir kommen wieder. Halten deinem Reden still. Drück die Welt auch alles nieder, was in uns zum Himmel will. Herr, du kannst aus Kram und Ketten aus dem lauten Markt der Zeit unsere arme Seele retten, deine Flügel tragen weit. Darum stehen wir da und harren auf ein Wort aus deinem Mund. Ach, der Menschen Worte Narren, tu uns deinen Willen kund. Und aus tausend eitlen Dingen führ uns unter deine Macht. Rede, dass die Riegel springen und das letzte Herz erwacht. Oder sie beten mit Bengel, du Wort des Vaters, rede du und stille meine Sinnen. Sag an, ich höre willig zu, ja lehre frei von innen. So schweigt Vernunft mit ihrem Tand und du gewinnst die Oberhand nach deinem Recht und Willen. Dir räum ich all mein Inneres ein. Das wollest du, ja du allein, mit deinem Wort erfüllen. Das ist ein unglaublicher Schatz. Das ist ein unglaublicher Schatz. Und wenn dieser Schatz in ihrem Leben ist, dann sagt ihnen Jesus im Lukas-Evangelium, dann sind sie selig zu preisen. Sie müssen nicht viel weiterblättern. Sie sehen es ja. Sie müssen nicht viel weiterblättern. Dann kommen sie zu diesem Satz. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Es kann sein, dass ihre Lage komplett verwirrend, dunkel, neblig, schwierig, auswegslos ist. Und dass sie doch als glückselig gepriesen werden. Weil lebendige Gott zu ihnen sagt, du hast meine Worte, du hast sie gehört und bewahrt. Besseres kann dir auf dieser Seite der Erde nicht geschehen. Was für ein unglaublicher Schatz. Das sind eine ganze Reihe, die gerade ein ganz bescheuertes Leben haben. Glücklich zu preisen und werden glücklich gepriesen vom lebendigen Gott. Das ist das eine, was zu sagen ist, zu diesem uralten Gleichnis. Das andere, was zu diesem Gleichnis zu sagen ist, ist natürlich, dass dieses Gleichnis uns kopfschüttelnd daneben stehen lässt. Denn so oft wir es schon gehört haben, wenn wir es neu wieder lesen, denken wir, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Denn egal, wie Sie jetzt dieses Gleichnis analysieren, das Gleichnis ist ja eigentlich im Schwerpunkt eine Minusgeschichte. Ist uns das eigentlich klar? Und das ist jetzt natürlich für uns ganz, ganz wichtig, auch mit einem klaren geistlichen Kopf zu hören, mit all dem, was wir tun, inklusive Jesuswoche. Das Gleichnis zeigt uns eigentlich eine Minusgeschichte. Schneemann, einer der großen Ausleger, hat es auf diese frappierende, wenn auch schreckliche Formel gebracht, der normale Erfolg des Wortes Gottes ist sein Misserfolg. Und man denkt, das darf doch gar nicht sein. Das kann doch nicht sein. Jetzt haben wir gerade in Teil 1 gesagt, da ist der größte Schatz unseres Lebens angekommen, der Gott, dem alle Himmel dienen, redet, spricht zu seinen Menschen. Und diese Worte von ihm, die verhallen. Das darf doch nicht sein. Und wir haben ein ganz eigenartiges Gleichnis. Und jetzt kommen tatsächlich, das können Sie ja vorstellen, jetzt kommt die ganze agrarwissenschaftliche Bagage und sagt natürlich auch, das, was hier abläuft, ist ja auch Schrott. So ein Sämann wie der da, das macht man ja auch nicht. Und das haben nicht erst wir entdeckt, das hat schon Goethe geärgert. Ja? Denn Goethe hat nämlich dazu gesagt, ich zitiere, dort sagt er, so wandle du, der Lohn ist nicht gering, nicht schwankend hin, wie jener Sämann ging, dass bald sein Korn des Zufalls leichtes Spiel, bald auf den Weg, bald unter Dornen fiel. Nein, streue klug wie reif, mit männlich steter Hand den Samen nur auf ein geackert Land. Richtig. Und dann kommen die zu mir aus unserer Gemeinde und sagen, Andreas, ist ja schön mit deinem Jesus-Transportfirma. Ist ja nett mit dem Impuls der Gnade. Aber die wollen doch alle nicht. Ich habe die alle schon abgehakt. Das ist doch Perlen vor die Säue werfen und noch deutlichere Sätze. Ich lasse das jetzt mal ungesagt. Und dann ist dieses Gleichnis, merken Sie, dann ist dieses Gleichnis eine so wichtige Lehre, eine so wichtige zentrale Lehre. Unser Herr Jesus Christus hat sich nach den Regeln eines Bauern ungeschickt, fehlerhaft verhalten. Er hat in einer verschwenderischen Weise, den Samen seines Wortes ausgesät. Und er hat schon gewusst, hören Sie es, er hat schon gewusst, was dabei rauskommt. Er geht nicht naiv an die Sache ran. Er kennt das Herz des Menschen. Er weiß diese Blockade. Er sieht sogar in die geistige Dimension dahinter. Ja, in diesem Gleichnis wird sogar für uns frappierend der Teufel benannt. All das spielt hier eine Rolle. Und obwohl das so ist, steht das für die Saatarbeit der Jesus-Leute in der Nachfolge aller Zeiten fest. Dieser Same seines Wortes wird ausgestreut. Und zwar ausgestreut im Wissen, dass der normale Erfolg des Wortes Gottes der Misserfolg ist. Das ist unglaublich wichtig. Spüren Sie das, wie wichtig das ist? Dass das in unserem Kopf ganz, ganz klar ist. Dass wir weder sagen, oh, das bringt doch alles gar nichts, noch in einer komischen Euphorie den Erweckungshorizont propagieren, sondern genau in der Spur unseres Herrn Jesus Christus unseren Weg gehen. Und den Weg, den er gegangen ist, das ist tatsächlich dieser ganz außergewöhnliche Weg, die Saat zu säen und zu wissen, dass im Verhältnis von 3:1, muss man ganz grob zu sagen, das Ding überhaupt Erfolg hat. Was geht denn da eigentlich ab? Was läuft denn da eigentlich schief? Und jetzt beschreibt das Jesus in diesem dreifachen Negativbild für uns so eindrücklich. Und es ist hochinteressant, dass man in die modernsten Gesellschaften hineinkommen kann und merken, das, was damals gesagt worden ist, gilt immer noch. Da werden die einen beschrieben, das sind Wegemenschen, da wo das Wort auf diesen Weg da gestreut wird. Da hat man gesagt, das sind die mit ihren asphaltierten Herzen. Ja, das sind die mit ihren asphaltierten Herzen, da liegt das Wort oben drauf und dann passiert das und man sieht's förmlich, wie auf dem asphaltierten Herz Wort Gottes, Leben, Himmel, Ewigkeit liegt und dann sagt das Jesus tatsächlich, er spricht das wirklich an. Dann kommen da Vögel, das sind keine kleinen süßen Piepmätze, sondern in diesen Vögeln sieht hier Jesus im Bild eine dämonische Macht, er nennt ganz klar den Teufel. Sagt, da kommt das Wort Gottes an. Und Menschen mit asphaltierten Herzen, da kommt dieses Wort nicht rein, der Teufel nimmt sie weg. Es ist, als ob es gar nicht da gewesen wäre. Oh, ist erschütternd. Und dann merken wir, im zweiten Bild, da wird dann von dieser Bedrängnis gesprochen. Und im zweiten Bild, da gibt es also berührte Menschen, die sind wirklich berührt worden, aber sind Menschen ohne Tiefgang. Da hat dieses Wort nicht die eigentliche Schicht erreicht. Und dann kommt irgendeine Schwierigkeit, eine Kleinigkeit oder eine Größe, wie auch immer. Und das haut die so dermaßen um, dass sie alles wieder an den Nagel hängen und sich auch noch toll dabei teilweise fühlen und noch berechtigt sehen, dass Gott sie enttäuscht hat oder sonst irgendwie ein dramatischer Satz. Und dann kann ich mit Recht und Fug sagen, dass Gott sich nicht so benommen hat, wie ich das mir gedacht habe. Und dann ist der ganze Käse des Glaubens wieder auch zu Ende und dann fühle ich mich auch noch bestätigt da drin. Und bei den anderen, da geht das Wort überhaupt auf. Natürlich, es geht auf und dann erlösen, hören wir davon, dass eben es nicht nur der Fels ist, sondern dass auch nicht nur dann der Weg ist, die Dornen, sondern dass es dann wieder erstickt wird. Das ist so, so viel drin im Leben, das galt schon vor 2000 Jahren. So viel drin im Leben, ich bin so dermaßen beschäftigt und so viel anderes, was auch Raum braucht, dass dieses kleine Pflänzchen von ein paar Worten der Ewigkeit, das hat gar keine Chance. Ich muss mich gerade um so viele Dinge kümmern. Ich bin auch so wichtig und so bedeutend und mein Leben auch und meine Funktion. Und wenn ich dann nochmal irgendwann, wann auch immer Zeit habe, dann kann ich mich ja auch einmal um dieses Pflänzchen des Glaubens der Worte Gottes kümmern. Wir sehen das förmlich vor uns und wir spüren diese Mehrschichtigkeit dieses Textes. Sie können auf der einen Seite hineingehen in diese dämonische, jenseitige, geistige Dimension. Dann landen Sie, wenn Sie wollen, im zweiten Korintherbrief beim Apostel Paulus. Der hat das in seiner markanten Sprache, die manche lieben, manche aber auch bescheuert finden. Er hat es dann eben so gesagt, der Gott dieser Welt, das ist jetzt der dämonische, ja, der Gott dieser Welt hat ihnen den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums. Das ist das eine. Sie können aber auch den Gedankengang hineindenken, dass der Mensch, wie hat es ein Ausleger gesagt, keine Disposition zum Glauben hat. Ja, das ist allerdings wahr. Es ist jetzt nicht so, als ob wir quasi schon innerlich präpariert werden, sondern in uns merken wir tatsächlich einen ganz tiefen Unwillen, eine Ablehnung, eine Kälte gegenüber dem lebendigen Gott. Ich will es nicht, ich kann es nicht. Das wird immer vorgeschoben, das klingt intellektuell und klug. Sondern ich will es nicht. Und dann spielt eben tatsächlich das keine Rolle. Und dann merken wir, wie das Wort hier bei uns ankommt. Und wir stehen davor und denken, was ist das denn jetzt? Tilige, einer der großen Ausleger der Gleichnisse, hat an dieser Stelle von der Wehmut des Sämanns gesprochen. Das hat einen kleinen Akzent. Die Wehmut des Sämanns, der sagt, das Wort ist ausgestreut worden. Aber es fällt eben auch auf Weg und unter Dornen und auf Fels. Das ist so. Und er sagt das seinen Leuten, damit sie mit Klarheit wissen, dass sie 2000 Jahre lang an diesem Weg des Sämanns teilhaben. Jetzt sind ja sie und ich im Auftrag dieses Sämanns am Säen. Wir haben seine Worte. Wir haben seine Botschaft der rettenden Liebe. Und jetzt machen wir es nicht wie Goethe. Wir machen es wie Jesus. Das wird ausgesät und ausgesät und ausgesät. Und wo geht's auf? Das ist doch nicht nur die Jesuswoche im März. Das erleben Sie doch seit Jahrzehnten. Jetzt fragen Sie doch mal so einen normalen Mitarbeiter im Kindergottesdienst, der jeden Sonntag da mit ihrer Bagage sich abquält und versucht, da eine Geschichte von Jesus denen zu transportieren. Ist doch nicht so, dass der gleich am nächsten Tag auf den Knien liegen und Jesus annehmen. Gehen Sie mal mit in so einen Bibelunterricht auf der Laue. Erleben Sie mit, Tico. Verstehen Sie einfach ganz nüchtern. Und schauen Sie mal gar nicht auf die Kinder, schauen Sie auf die Erwachsenen. Wie lange sitzen Sie schon in einem Hauskreis und denken Sie mal, rede ich eigentlich mit der Betonwand? Sie wissen das doch. Und dann haben Sie vielleicht Kinder, Erwachsene, Sie haben Ehepartner, wie auch immer. Und Sie denken, es ist unglaublich. Das heißt, wir erleben dieses Phänomen. Wir erleben es immer und immer und immer wieder. Und es ist so wichtig, dass unser Herr uns das sagt, damit wir unter den Grundgedanken des Sämanns unsere Arbeit und unseren Weg gehen. Denn es gibt ja jetzt nicht nur den Weg und nicht nur die Dornen und nicht nur den Fels, es gibt auch das geackert Land, von dem Goethe spricht. Das gibt es auch. Das gibt es. Das gibt es, dass Menschen tatsächlich Worte von diesem Gott hören, diese Worte tatsächlich aufnehmen und angesichts von den Erfahrungen davor vergessen wir manchmal, dass das auch noch passiert. So, wir sind dann so stark, gut Herr, wir wollen mit an der Sämantat von dir teilhaben, aber dann denken wir gar nicht, dass das den drei Negativbeispielen im Achtergewicht am Ende das Entscheidende steht. Nämlich, da wird tatsächlich der Same ausgesät, fällt auf gutes Land und es geht auf. Menschen kommen zum Glauben, leben mit Jesus Christus, bringen ihre Frucht. Jetzt denkst du doch mal zurück, wie sind Sie denn Christ geworden? Sitzen ja ganz viele Christen hier rum. Da ist ja jetzt nicht, heute Morgen hier nicht nur die Dornen und der Weg und die Steine, da ist ja ganz viel geackert Land. Und jetzt stehen Sie vor diesem Wunder und denken, wie ist das denn passiert? Es wird vielleicht 2, 3 geben, die sagen, ja, ich dachte immer schon, dass ich geackert Land bin. Ja? Aber die weitaus meisten haben ja eine angeborene Demut und wissen von sich aus, nee. Auch ich hatte keine Disposition zum Glauben, auch ich hatte sie nicht. Da ist ein Wunder passiert. Und der Chefevangelist des Neuen Testaments, der Apostel Paulus, der in ein paar Jahrzehnten seines irdischen Lebens im halben Mittelmeerraum rumgerannt ist, der quasi jede Methode für Evangelisation ausprobiert hat, die es geben kann, der steht genau vor dem gleichen Phänomen und sagt, das Einzige, was wir tun können, ist, den lebendigen Gott miteinander zu bestürmen, seinem Wort eine offene Tür zu geben, damit Menschen zum persönlichen Glauben an ihn finden. Du kannst es mit dem Showprogramm machen, du kannst das Low-Level-Programm machen, du kannst da die Schar aufziehen von was ich was von Möglichkeiten, du kannst irgendwo in einem Keller nebenbei noch deine Teestube haben. Die Methodenfrage ist so dermaßen sekundär. Primär ist die Frage, lebendiger Gott, gibst du gnadenvollerweise deinem Wort noch einmal in einzelnen Menschen Raum, dass aus Weg und Fels und Dornen ein geackert Land wird. Das ist es. Und dafür beten wir. Deswegen ist es also nicht nur ein riesengroßer Schatz, das war das eine, es ist nicht nur eine dramatische Erkenntnis, sondern wir entdecken tatsächlich auch einen unglaublichen, geheimnisvollen Sieg des Wortes Gottes. Einen geheimnisvollen Sieg des Wortes Gottes. Wie ist es denn passiert? Und Jesus sagt es doch. Die auf dem guten Land sind die das Wort hören, und behalten einen feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Mehr nicht. Ich möchte Sie am Ende nur ganz kurz auf das Gleis noch stellen. Und das können Sie stundenlang weiterfahren. Wenn Sie sich nur einmal die Frage stellen, was hat das Wort Gottes aus Menschen gemacht? Was hat dieses Wort Gottes aus Menschen gemacht? Also Sie können ja bei sich anfangen. Überlegen, was wäre Ihre Biografie, wenn nicht Worte Gottes in Ihr Leben hineingekommen wären? Vielleicht kennen Sie noch ein paar Christen um sich herum, dann können Sie sich auch noch durchdenken. Was wäre, wenn der die nicht den Worten Gottes begegnet wäre. Und natürlich, das ist ja klar, denken Sie mal ganz kurz drüber nach, was hat in dem Beispielbuch der Bibel im Alten Testament, was hat das Wort Gottes aus Menschen gemacht? Das ist unglaublich. Es gibt einen geheimnisvollen Sieg der Worte Gottes. Merken Sie es? Da steht ein 75-jähriger Mann vor Ihnen, reich, wohlhabend, klar in seiner Kultur verhaftet. Seine Religion ist ihm wichtig und bedeutsam, die Familie hat was zu sagen. Und dann kommt in das Leben dieses Mannes ein Wort von Gott rein. Geh aus deinem Vaterland und aus deiner Vaterschaft und aus deiner Sippe in ein Land, das ich dir zeigen will. Ein Wort. Und Dieses eine Wort, das eine Wort dieses Gottes haut die komplette Biografie dieses Mannes um. Und dann marschiert er los und lebt fortan von nichts anderem als von diesen gehörten Worten. Diese Worte dieses Gottes, die bewegen den Abraham. Was hat Gott durch seine Worte aus dem Leben dieses Mannes gemacht? Und merken Sie jetzt, ja, Sie haben recht. Jetzt muss ich auf die Uhr gucken. Denn verstehen Sie, jetzt sieht die Tür auf. Jetzt sehen Sie natürlich, Sie sehen ihn vor sich. Natürlich sehen Sie ihn vor sich. Sie sehen einen Mose vor sich. Mit seiner bescheuerten Biografie. Eigentlich durfte er gar nicht leben. Und er lebt aber doch. Kommt in diesen Luxus dieser ägyptischen Welt hinein mit allem, was dazugehört. Und mitten in diese ganz andere biografische Linie, wo er als Exot am ägyptischen Hof ein super Leben hätte führen können, völlig losgelöst von seiner ganz komischen Sklavenbiografie, die ja hinter ihm lag, durch einen Zufall der Geschichte, begegnet er einem Wort Gottes. Und dann heißt es im Hebräerbrief, und dann wollte er lieber die Schmach mit dem Volk Gottes leiden, als an den Reichtümern Ägyptens weiter partizipieren. Und dann haut die gesamte Biografie dieses Mannes um, komplett um. Nicht, dass er 40 Jahre Schäfchenhüten war, sondern das lebendige Gott ihm begegnet und ihm diese Verantwortung über sein Volk für die 40-jährige Wüstenwanderung anvertraut. Was hat das Wort Gottes aus einem Mose gemacht? Gehen Sie bitte weiter. Natürlich können Sie bitte weitergehen. Wenn Sie jetzt zeitlich weitergehen wollen, dann sehen Sie einen Gideon. Wir hatten ihn in der Frauenfreizeit davor als einen Exponenten des Glaubens. Als einen Mann, der sich da versteckt hat und da im Versteck und Angst vor den Midianitern seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit im Keller nachkommen muss. Der lebendige Gott spricht ihn an und holt ihn aus seiner siffigen, selbstrechtfertigenden und verzweifelten Position heraus und sagt ihm, durch dich will ich Israel von den Midianitern befreien. Und dieser Antiheld Gideon wird tatsächlich vom lebendigen Gott gebraucht, zu einer Tat, die durch Jahrhunderte hindurch in Israel seine Bedeutung hat. Nehmen Sie einen David, ach, nehmen Sie, wen Sie auch wollen, jetzt sind Sie drin. Was hat das Wort aus Menschen gemacht? Was für eine geheimnisvolle, wunderbare Kraft. Was hat das Wort aus Ihnen, aus mir schon gemacht? Was wären Sie und ich ohne die Worte dieses Gottes? Das ist es. Und das will uns Jesus verdeutlichen. Er will uns zum Ausdruck bringen, dass wir auch an diesem Morgen ihm von tiefstem Herzen danken für diesen größten Schatz, den er uns gegeben hat. Seine Worte, die Bibel, die Heilige Schrift, Worte, die bleiben und gelten. Er will uns mit hineinnehmen und sagen, ja, nehmt teil an dieser ganz besonderen Art der Saatarbeit, wie sie seit 2000 Jahren geschieht. Ja, genau so nehmt daran teil. In der Nüchternheit, in dem Ausmaß, in dieser Glaubensposition der Saat des Sämanns und auch diesem Realismus. Nehmt an der Saat, an der Aussaat teil. Und seht es doch. Seht es doch. Was im Lied so gesagt wird, deines Wortes stille Kraft, sie schafft den neuen Menschen. Deines Wortes stille Kraft. Was haben die Worte Gottes schon aus ihnen, aus mir, aus Menschen gemacht? Also, dann gehört das auch ganz zentral zu unserer Vorbereitung der Jesuswoche dazu. Danke für den Schatz. Ja, ich bin dabei. Mein Gott, mach weiter mit deines stilles Wortes Kraft. Wir wollen aufstehen und miteinander beten. Lebendiger Gott und Vater in Jesus Christus, kommen wir zu dir, treten zum Thron der Gnade und danken dir, dass du nicht schweigend geblieben bist. Danken dir, dass du geredet hast. Dass das gilt, was im Hebräerbrief gesagt ist, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Und dieses Reden, das ist unser Schatz. Danke für deine Worte. Wir halten sie fest, sind uns wichtiger als alle anderen Güter dieser Welt. Danke, dass du auch heute noch redest, jeden Tag neu, zu jedem von uns. Wir wollen hören. Und dann danken wir dir für diese Lehre, dass wir es begreifen, dass wir es erkennen, dass wir es verstehen, wie Saat im Reich Gottes funktioniert. Wie unverschämt, wie großzügig, wie verschwenderisch, wie wenig sinnvoll du dein Wort Samen ausstreust. Und dann dürfen wir das wissen, dass dein Wort auf deine Weise und zu deiner Zeit nicht leer zurückkommt. Danke, dass du uns lehrst und teilhaben lässt an deiner Saatarbeit. Und dann ehren wir dich darüber, dass dein Wort tatsächlich eine ganz besondere eigene Kraft hat. Und wir preisen dich über dieser Veränderungs-, über dieser Gestaltungskraft deines Wortes. Wir erkennen sie, gerade auch an den Persönlichkeiten, die du uns in deinem Wort vorstellst. Und so bitten wir dich für uns, mach weiter mit dieser stillen Kraft deines Wortes bei jedem von uns. Und mit dem Ganzen kommen wir zu dir, Vater, und beten zu dir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.